Ich möchte mit der Gegenwart beginnen, meine Damen und Herren. Sie alle wissen, der Islam steht heute bei uns und in weiten Teilen der westlichen Welt in keinem guten Ansehen. Er ist Gegenstand besorgter Überlegungen und Spekulationen. Und zwar nicht nur an den bösen, so oft apostrophierten Stammtischen. In fast allen islamischen Ländern hat sich ein aggressiver, intoleranter Fundamentalismus breit gemacht, mit dem kein Dialog möglich ist. Wir haben von Ferne den Khomeini-Turm miterlebt. Wir wissen, wie von dort heute noch im Namen Allahs Brandherde der Welt am Flackern gehalten werden oder Schriftsteller mit dem Tod bedroht werden. Es gab die vielen Überfälle mit Geiselnahme, Flugzeugentführungen. Die Gotteskrieger Algeriens vergießen das Blut Unschuldiger in Strömen. Andere Gotteskrieger haben in Afghanistan eine steinzeitlich anmutende Rechtsordnung eingeführt. Zum religiösen Terrorismus tritt ein antiwestlicher Nationalismus, der selbst muslimische Länder entzweit. Und den endlosen kurdisch-türkischen Konflikt haben wir uns ja selbst ins Land geholt. Die Aufzählung ließe sich noch verlängern. Inzwischen halten viele den Islam für eine Religion, die mit Demokratie und europäischen Maßstäben von Bürgerfreiheit nicht vereinbar ist. Schon in der sogenannten Frauenfrage stehen sich beide Welten schroff gegenüber. Da mag doch mancher ungläubig aufhorchen, wenn er hört, dass unser größter Dichter Johann Wolfgang von Goethe ausgerechnet im kriegerischen Finale der napoleonischen Zeit, als er gerade 65 Jahre alt war, intensiv den Islam studierte und durch dessen Vermittlung neue Lebensfreude und Jugendkraft gewann. Ich weiß nicht, der wievielte Mannesfrühling es bei Goethe schon gewesen ist. Erotik spielte jedenfalls auch damals herein, und zwar ganz gehörig. Aber die neue Lebenserfahrung und das neue Behagen am Leben, die führten doch weit über ein bloßes Liebeserlebnis hinaus. Was für ein Orient war es denn, der damals Goethe in seinen Bann zog? Es war das schiitische Persien in seiner literarischen Blütezeit und in seiner Nachblüte. Goethe, der selbst nie den Orient bereist hat, lernte Persien und den Islam aus den edelsten und lautersten Quellen kennen, die es gab. Dazu gehören die poetischen Werke der großen persischen Literaturepoche von etwa 1000 nach Christus bis 1200 nach Christus. In erster Linie aber gehört dazu der große Nachzügler dieser Periode, Schemseddin Muhammad aus Shiraz, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Hafiz, was eigentlich der Bewahrer bedeutet. Ihn übertraf an Genie, Edelmut und humaner Gesinnung kein anderer persischer Dichter. Er gilt heute als der größte persische Dichter. Mit untrüglichem Sinn spürte Goethe eine Wahlverwandtschaft mit Hafiz. Er machte ihn über Raum und Zeit hinweg zu seinem Bruder, Freund und Gesprächspartner. Die reiferen Jahre beider Dichter fielen in jeweils unruhige kriegerische Zeiten. Beide mussten ihr dichterisches und menschliches Selbst gegen übermächtige Eroberer Napoleon bei Goethe und Timur bei Hafiz waren. Letzterer, dieser Timur, hatte ganz Innerasien, Teile Indiens und den Nahen Osten samt Persien erobert. Hafiz, der Meister der Gazellendichtung, das ist eine bestimmte Versart, die dann auch in Europa Eingang gefunden hat. Also der Meister der Gazellendichtung hatte sich in die innere Emigration zurückgezogen. Er zeigte, wie der Mensch auch unter widrigen Zeitumständen glücklich und in heiterer Genügsamkeit leben kann. Er besang den Wein, die Liebe und die Schönheit der Natur. Heuchelei und Philisterei verspottete er. Sein feiner Spott war sein Markenzeichen. Außerdem war er ein freier Geist, der sich von allen Vorurteilen lossagte, und das wollte auch damals im Islam etwas heißen. Goethe hatte den Dichter Hafiz schon 1812 in der Übersetzung seines Divan, Divan heißt, Sie wissen, Divan ist ein Möbelstück, aber es bedeutet auch eine Gedichtsammlung. Das heißt, er hat ihn also in einer Übersetzung eines Orientalisten kennengelernt, nämlich des Wieners Hammerpurgstall. Und diese Übersetzung des Divan von Hafiz kam damals in Leipzig heraus. Sogleich erkannte Goethe in Hafiz seinen kongenialen Dichterkollegen. Und er begann seit dem Frühjahr 1814 mit ihm über Raum und Zeit poetisch zu korrespondieren. So entstand im Verlauf weniger Jahre der goethische Divan. Was aber dieses Alterswerk am meisten auszeichnet, ist nicht nur der Brückenschlag der Weimarer Klassik in den Mittleren Osten, sondern auch die Tatsache, dass Goethe und Hafiz und anderen altpersischen, dass Goethe von Hafiz und anderen altpersischen Dichtern veranlasst wurde, die eigenen Wurzeln seines Wesens, seine eigene Jugendzeit wieder zu entdecken. Jugendlust und Jugendliebe verschmelzen hier mit der geläuterten Sicht der Liebe, die seiner Altersweisheit beschieden war. Es war eine Sternstunde in Goethes Leben. So konnte ein jugendfrohes Alterswerk entstehen, von dem Heinrich Heine später sagte: Den berauschendsten Lebensgenuss hat hier Goethe in Verse gebracht. Und diese sind so leicht, so glücklich, so hingehaucht, so ätherisch, dass man sich wundert, wie dergleichen in der deutschen Sprache möglich war. Eine Vorliebe für Sagen- und Märchenmotive des Orients hatte schon der Knabe Wolfgang. Den großen Stoff Orient aber hob sich der Dichter auf für Zeiten, in denen die Gegenwart drückend und unerträglich werden sollte. Es war im ruhigen Thüringer Bad Berka, wohin er vor den gewaltigen Truppenbewegungen nach der Völkerschlacht von Leipzig hingeflüchtet war. Dort im Frühjahr 1814 wandte er sich dem, wie er glaubte, ihm geistesverwandten Hafiz zu, dessen letzte 20 Lebensjahre unter die Gewaltherrschaft Timurs fielen. 1370 hatte dieser von Samarkand aus auch Persien erobert. Und wie Goethe von Napoleon aufgesucht wurde, so soll der Legende nach auch der greise Hafiz von dem schrecklichen Timur dieser Ehre gewürdigt worden sein. Denn Timur hatte über den in Schiras beheimateten Dichter gehört: Er singe wie ein Vogel und rühme die ewigen Dinge. So sagte man allgemein von Hafiz. So widmete ihm Goethe also in Berka die Verse: Lust und Pein sei uns, den Zwillingen, gemein. Wie du zu lieben und zu trinken, das soll mein Stolz, mein Leben sein. In dieser erregten dichterischen Stimmung, beschwingt auch von der Hoffnung auf eine neue Friedenszeit, trat Goethe 1814 eine Sommerreise nicht nach Osten, sondern nach Westen an, ins Rhein-Main-Gebiet, ins Land seiner Jugend. Zwischen Weimar und Frankfurt entstanden im Reisewagen weitere 20 neue Lieder an Hafis. Der Blick nach Osten bleibt, aber die Erinnerung an die eigene westliche Heimat gesellt sich dazu. Der Osten wird zum Reflex des Westens und umgekehrt. Die Traumfahrt in den Orient verschlingt sich mit der realen Reise zu jenen Städten seiner jungen Liebe, welche er eben damals in Dichtung und Wahrheit behandelt hatte. Die Jugendzeit übermannt den alternden Dichter und die Blütezeit der persischen Dichtung, aus der nun auch andere große Dichter zu ihm sprechen, erweckt plötzlich die Vorstellung eines kommenden Völkerfrühlings in Europa, wie in 1814-15 auch andere erhofften. Goethes Schauen ist großräumig geworden und er selbst spricht von einem sich wiegen zwischen zwei Welten. Er, der bereits den Begriff von der Weltliteratur geprägt hat, begreift, was sich Völker sein könnten, was sie sich geben könnten. Hat doch der Orient, davon ist er überzeugt, schon immer befruchtend auf das Abendland gewirkt. Herrlich ist der Orient übers Mittelmeer gedrungen. Nur wer Hafis liebt und kennt, weiß, was Calderón gesungen. Calderón aber ist der größte spanische Dichter. Man denkt hier an die segensreiche kulturelle Tätigkeit der Mauren in Spanien, man denke an die Sarazenen in Sizilien und an die vielen Gelehrten unter den Mohammedanern, die auch mithalten, dass die Antike nicht ganz verloren war. So dichtete Goethe anderthalb Jahre lang. Die professorischen und wortreichen Arbeitstitel der Sammlung verwiesen alle auf Hafis und Persien, bis über der ersten gedruckten Ausgabe, die nach Verzögerung erst 1819 erschien, der treffende, umfassende Titel Westöstlicher Divan stammt. Treffend vor allem deswegen, weil hier nicht nur der Osten, sondern auch der Westen vertreten ist. Ein großes Gefühl von Gelassenheit, Großzügigkeit und innerer Freiheit kommt bereits im Sommer 1814 in Goethe auf. Ungezwungenheit und Lockerheit bestimmen den Stil der Verse, wie das bei Goethe vorher nicht wahrzunehmen war. Die Gewissheit, dass der nämliche Gott über Morgen- und Abendland waltet, sowie das beeindruckende Gottvertrauen des Muselmanns tragen zu Goethes ausgeglichenem Behagen bei. Er selbst äußert sich, das Vorwalten des oberen Leitenden in der persischen Poesie trage zu seinem Behagen bei und sei friedensstiftend. So kann er 1818 an seine Schwiegertochter Ottilie schreiben: Die Bestimmung dieser Gedichte ist, uns von der Gegenwart abzulösen und uns für den Augenblick dem Gefühl nach in eine grenzenlose Freiheit zu versetzen. Dies ist zu jeder Zeit wohltätig, besonders zu der unseren. Dieser Durchbruch zu einem weiten Glauben in dem Koran, Altes und Neues Testament harmonisch einander begegnen, sowie zu einer nie vorher gefühlten Freiheit, spiegelt sich ganz besonders in den programmatischen Eingangsgedichten des ersten Buches von Goethe, Mogani Namech, Buch des Sängers genannt. Er prägt aber allenthalben das ganze Werk. Hegir, das ist das französisierende Wort für Hetschra, was Flucht bedeutet. Hegir ist der Titel des Einleitungsgedichtes. Hegir, arabisch Hetschra, war die Flucht Mohammeds von Mekka nach Medina 622 und bildet den Anfang der muslimischen Zeitrechnung. Goethe aber meint zugleich seine eigene geistige Flucht aus dem engen, gedanklich überfrachteten Europa in die poetische Freiheit und Weite des Ostens. Der Beginn des Gedichtes, das ich Ihnen nun vorlesen möchte, das ist also das erste große Gedicht der ganzen Sammlung. Das geht am Anfang von der Tatsache aus, dass der Korse Napoleon, der Wilde, alles drunter und drüber gebracht hat in Europa. Ich muss auch einige Begriffe zuerst klären. Da kommt ein früher Theologe vor, der allmählich zu einer sagenhaften Gestalt wurde, Chiser oder Chider. Er wird auch der Grüne genannt und ist rastlos und hat rastlos die Welt durchwandert. Also eine sagenhafte Gestalt. Er war nämlich immer auf der Suche nach dem sagenhaften Verjüngungsquell Allahs. Und dann hat er ihn auch angeblich gefunden. Und darum lebt er auch heute noch und er wird leben bis zum jüngsten Tag. Nun, da muss ich noch ein anderes Wort noch klären. Die Huris. Huris heißen diese seligen Jungfrauen im Paradies, die sich den gerechten Männern, wenn sie ins Paradies kommen, in Liebe hingeben, aber von Allah immer wieder ihre Jungfräulichkeit zurückbekommen. Nord und West und Süd zersplittern, Throne bersten, Reiche zittern, flüchte du im reinen Osten Patriarchenluft zu kosten. Unter Lieben singen, trinken, singen, soll dich Chisers Quell verjüngen. Dort im Reinen und im Rechten will ich menschlichen Geschlechtern in des Ursprungs Tiefe dringen, wo sie noch von Gott empfingen, himmelsleer in Erden sprachen und sich nicht den Kopf zerbrachen, wo sie Väter hoch verehrten, jeden fremden Dienst verwehrten, will mich freuen der Jugendschranke, Glaube weit, eng der Gedanke, wie das Wort so wichtig dort war, weil es ein gesprochen Wort war. Will mich unter Hirten mischen, an Oasen mich erfrischen, wenn mit Karawanen wandle, Schorl, Kaffee und Moschus handle, jeden Pfad will ich betreten, von der Wüste zu den Städten. Bösen Feldweg auf und nieder trösten, Hafis, deine Lieder. Wenn der Führer mit Entzücken von des Maultiers hohem Rücken singt, die Sterne zu erwecken und die Räuber zu erschrecken. Will in Bädern und in Schenken, heilger Hafis, dein Gedenken. Wenn den Schleier Liebchen lüftet, schüttelnd Ambralocken düftet, ja, des Dichters Liebesflüstern mache selbst die Huris lüstern. Wolltet ihr ihm dies beneiden oder etwa gar verleiden, wisset nur, dass Dichterworte um des Paradieses Pforte immer leise klopfend schweben, sich erbittend ewiges Leben. Sie sehen, moslemischer Glaube wird hier umfassend gesehen. Er schließt fromme Meditation ebenso ein wie die Freuden des irdischen Daseins, die sinnliche Lust. Und die Poesie ist eine himmlische Kunst. Der Himmel verleiht ihr Gültigkeit und Ewigkeit. Den Zusammenhang zwischen unerschütterlichem Gottesglauben und beglückender innerer Freiheit erweist nun unübertrefflich ein anderes Gedicht, ein kleines, berühmtes Gedicht mit der Überschrift Freisinn. Lasst mich nur auf meinem Sattel gelten, bleibt in euren Hütten, euren Zelten, und ich reite froh in alle Ferne, über meiner Mütze nur die Sterne. Er hat euch die Gestirne gesetzt, als Leiter zu Land und See, damit ihr euch daran ergetzt, stets blickend in die Höhe. Über meiner Mütze nur die Sterne, heißt es da. Der auf einem wendigen Araberpferd reitende Goethe, nur den hohen Sternen untertan, sonst aber grenzenlos frei, ist in diesem lyrischen Kleinod aufs Wundersamste verewigt. So kann er dann auch in dem Gedicht Talismane aufjauchzen und im Jubelton beten. Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident. Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände. Er, der einzige Gerechte, will für jedermann das Rechte. Sei von seinen 100 Namen dieser hochgelobet. Amen. Als Goethe dieses Gedicht schrieb, war er in Deutschland in Hochstimmung, auf den Spuren seiner jungen Jahre am Main. Manche Eindrücke von dort sollten in seinen Divan einfließen. Nach 2 Wochen in Frankfurt, 1814, besuchte er die Brüder Boissere in Heidelberg und bewunderte deren berühmte Sammlung altdeutscher Tafelbilder, die natürlich fast alle christlichen Themen gewidmet waren. Wieder fühlte er sich den Ursprüngen einer Kultur, diesmal der eigenen Deutschen, nahe. Und hatte er vorher als angehender Greis dem Greisen Hafis gehuldigt, so kam im Land der Jugend nun eine neue Jugendlichkeit über ihn. So erfand er, nebenbei gesagt, auch eine poetische Gestalt für sein Werk, die Figur des jungen Schenken, mit dem er im 9. Buch des Divan, dem Schenkenbuch, in einen pädagogisch-erotischen Dialog tragt. Das hat er deswegen getan, weil ja das Trinken für den Hafis eine so wichtige Angelegenheit war. Nach der Rückkehr im Herbst 1814 genügte ihm Hafis vorerst nicht mehr. Nun gibt er sich vielseitigen orientalischen Studien hin. Er lernt weitere persische Dichter kennen, wie Ferdusi, der um 1030 gelebt hat, Enveri, Nizami, Saadi. Der große Dichter des Rosengartens und der als zweitgrößter Dichter der Perser gilt. Er soll 1291 im Alter von 102 Jahren gestorben sein. Vor allem studiert Goethe jetzt Bücher der Landeskunde und Geschichte, der Religion und Staatsverfassung. Auch alte Reiseberichte zieht er heran, wie den berühmten des Adam Olearius, der um 1650 im Auftrag eines holsteinischen Herzogs den Schah von Persien besucht hatte und 4 Jahre dort verweilte. In seinem Gefolge war übrigens auch der großartige barocke Dichter Paul Fleming, der darüber auch geschrieben hat. Olearius gab Auch eine Übersetzung des Rosengartens von Saadi, dem größten didaktischen Dichter Persiens, heraus. Die fremde Denk- und Gestaltungsweise empfindet Goethe nun als auflockernden Gegensatz zur Strenge seiner Weimarer klassischen Kunstübung. Und nur allzu gern schlüpft er in seine realistische Rolle eines Großpapa. Er war ja gerade Großpapa geworden. Wie er selbst sagt, hat er doch nun schon 3 Enkelkinder. Und Großpapas sehen eben alles toleranter und großzügiger. Ernte seiner winterlichen Studien wurde bis April 1815 Gedichte, die das Exotische und Fremde sowie den Reiz klangvoller, geheimnisvoller Namen einfangen. Der Moslem liebt Aufreihungen. Goethe vergleicht sie einer kostbaren Perlenschnur. Er fügt sich in litaneiähnliche Formen ebenso ein, wie er wörtlich übersetzte kurze Denksprüche in seinen Divan einreiht. Noch wichtiger ist ihm, er wiederholt im Frühjahr 1815 seine Fahrt in den Westen. Sie sehen, das hatte er notwendig. Er braucht sie, um West und Ost im Gleichgewicht zu halten. Die guten Geister des Orients begleiten ihn, aber die Jugenderinnerung und neue beglückende Ereignisse sind ebenso stark. Erneut bringt die Reise reichsten Ertrag für den Divan. Nach einer Kur in Wiesbaden und manchen Ausflügen ist er bereits in der Lage, die Gedichte in Themenkreise zu ordnen. Eines Tages lädt ihn sein begeisterter Jugendfreund, der Frankfurter Bankier Willemer, dazu ein, in seinem Sommerhaus bei Frankfurt in der Gerbermühle am Mainufer Quartier zu nehmen. Goethe sagt zu, er fühlt sich hier, er ist gerade 66 Jahre alt geworden, höchst behaglich. Und hier trifft er erneut Marianne, seinen Schwarm vom Vorjahr. Ihr Name sollte sich aufs Innigste mit Goethes Divan verbinden und verweben. Und von ihr wird heute Abend noch mehrmals die Rede sein. Im Sommer des Vorjahres hatte Goethe sie im Hause Willemers kennengelernt, als sie noch ledig war. Auf den ersten Blick hatte er ihren Wert erkannt und sie schätzen gelernt. Und das blieb auch so, als Willemer sie wenige Monate später heiratete und Goethe sie als frisch vermählte Frau von Willemer begrüßen durfte. Marianne, eine geborene Jung, war vor Jahren als liebliche 14-jährige Sängerin und Tänzerin aus Wien nach Frankfurt gekommen. Das entzückende Mädchen war von dem Witwer Willemer auf der Theaterbühne entdeckt und zu seinen 5 Kindern als Pflegetochter ins Haus aufgenommen worden. Nach langem Zögern war sie dann Willemers Frau geworden. Das seltene, kleingewachsene Wesen war mit Schönheit, geselliger Anmut und vielen musischen Gaben ausgestattet. Ihr hat Goethe, als er sie nun 1815 wiedersehen sollte, schon im Reisewagen einen persischen Namen, nämlich Suleika, erkoren. Und er hat ihr auch eine Rolle in seinem Divan zugedacht. Suleika aber bedeutet Entsagung. Denn da die Liebenswerte nun mit seinem Freund verheiratet war, sah Goethe bei aller Zuneigung die kommende Notwendigkeit eines schmerzlichen Verzichtes voraus. Zum ersten Mal fand er hier eine Frau, die nicht nur seine wachsende Liebe erwiderte, sondern auch auf hohem Niveau begriff. An geistigem Horizont und Genialität übertraf sie Goethes bisherige Frauenbekanntschaften wenn man vielleicht von der Frau von Stein absieht. Sie erhob sich als Dichterin neben ihm und er nahm ihre Verse in das Buch Suleika des westöstlichen Divan auf. Sie selbst bekannte, in froher Jugend wetteifere sie mit dem Dichter, der sein Alter nicht verleugne, in glühender Leidenschaft. Aber Verzicht war dann tatsächlich das Los ihrer Liebe. Über die entscheidenden Tage, die sie mit Goethe zuletzt im September 1815 in Heidelberg verlebte. Wissen wir leider zu wenig. Ich möchte hier einflechten, es ist ja natürlich, wie könnte es anders sein, nachdem alle Briefe und sonstigen Spuren dieses Liebesverhältnisses vernichtet worden waren, die Zeit der Spekulierer gekommen und man hat viel hineingeheimnist in diese Liebe. All das, was halt unsere Zeit so unter Liebe versteht. Und das wird so dauern bis zum jüngsten Tag wohl. Wenn Sie mich fragen, ich bin persönlich überzeugt, dass dieses Liebesverhältnis, das man vielleicht auch mit Freundschaft bezeichnen könnte, dass das sich rein auf der Ebene des Geistigen, Seelischen und Dichterischen vollzogen hat. Alle Briefe und Spuren also sind für die Nachwelt getilgt. Nur jener schon vorher an Marianne gesandte Brief Goethes ist erhalten, in welchem der Dichter zwei Blätter des geheimnisvollen Ginkgo-Baumes einklebte, welche er für Sinnbilder zweier zusammengehöriger Seelen hielt. In Versen hatte ihr Goethe das botanische Symbol entschlüsselt. Nun aber auf dem Höhepunkt gegenseitiger Leidenschaft in Heidelberg. Mitten in diesen Tagen, über die wir so wenig wissen, riss sich Goethe zur eiligen Heimreise los. Im nächsten Jahr aber, als er selbst Witwer geworden war, da starb nämlich seine Christiane, geborene Vulpius, spielte er zögernd mit dem Gedanken, nochmals zu Marianne zu reisen. Ein ganz kleiner Unfall zu Beginn der Reise war ihm jedoch wie ein Wink des Himmels. Er kehrte um und hat Marianne nie wieder gesehen. Marianne von Willemer war die Hauptursache, warum das Thema Liebe und überhaupt die Aspekte der Thematik von Mann und Frau einen so großen Raum in Goethes Divan einnehmen. Was Goethe zu diesem Themenbereich zu sagen hatte, hätte den Rahmen des Buches Suleika gesprengt, wenn er nicht neben dem Buch Suleika nun noch ein Buch der Liebe, Uschk-Namech, eingesetzt hätte und so den Ertrag an Liebespoesie in zwei Hälften aufteilen konnte. Dass Goethe sich am letzten Tag seines Heidelberger Aufenthalts, nämlich am 12. Oktober 1815, zwar elend und kraftlos fühlte, aber trotzdem die endgültige Einteilung des Divan in 12 Bücher vornehmen konnte, dies konnte nur heißen, Suleika bedeutete ihm den Höhepunkt des Werkes. Nach ihr konnte nichts Bedeutendes mehr kommen. Aus schicksalhaften Gründen war er von ihr für immer auf Erden getrennt. Aber eine Ausnahme gab es, das Buch des Paradieses. Denn das Buch des Paradieses schließt das ganze Werk ab. In ihm sollte die Liebe zu Suleika ins Religiöse und Göttliche überhöht werden. Religion ziert den Eingang in den ganzen Divan. Mit ihr befassen sich die beiden Bücher des Sängers und Hafis. Religion war für Goethe auch das Ziel der höchsten Liebe im Finale des Werkes. Damit im Einklang steht die Tatsache, dass der Divan von allen Alterswerken des Dichters auch das jugendlichste ist. Der Orient hatte seine unverwelkte Jugendkraft erwiesen. Er hatte den Blick des Dichters auch auf den Ursprung des eigenen Seins geschärft. Etwas grob gesagt, den Blick nach Westen. So wurden im alternden Dichter noch einmal neue Jugendkräfte entbunden. Nur dies Herz, es ist von Dauer, schwillt in jugendlichem Flor. Unter Schnee und Nebelschauer rast ein Ätna dir hervor. Aber aus Goethes Herzen erwuchs auch der geliebten Frau ungeahnte Kreativität und Produktivität. Sie wurde selbst zur Dichterin, und zwar von hohen Gnaden. Zwar werde ich das Phänomen Marianne an geeigneter Stelle nochmals eigens zu beleuchten versuchen, aber lassen Sie mich schon jetzt jene zwei Gedichte, die unzweifelhaft ihr zugehören, vorstellen. In vielen anderen Gedichten wird ihr und Goethes Anteil schwer zu scheiden sein. Also, sie schufen manche Gedichte in Teamarbeit, wie man heute sagen würde. Die beiden genannten Gedichte aber haben etwas mit den glücklichen Heidelberger Tagen der Liebenden zu tun. Das erste zeigt uns die frohbewegte Frau im Reisewagen von Frankfurt nach Heidelberg, wo sich gerade Goethe aufhielt. Die Fahrt geht mitten durch reifende Rebenhänge. Das andere Gedicht, das dann folgt, ein schwermütiges Gedicht, sendet sie dem Freund nach, als er ebenfalls im Reisewagen nach Osten, also nach Thüringen, entflieht. Aber nun zum ersten Gedicht. Es entstand am 23. September. Den auf flotter Fahrt entgegenblasenden Ostwind nimmt sie als Gruß des ersehnten Mannes. An den Ostwind. Was bedeutet die Bewegung? Bringt der Ost mir frohe Kunde? Seiner Schwingen frische Regung kühlt des Herzens tiefe Wunde. Kosend spielt er mit dem Staube, jagt ihn auf in leichten Wölkchen, treibt zur sicheren Rebenlaube der Insekten frohes Völkchen. Lindert sanft der Sonne glühen, kühlt auch mir die heißen Wangen, küsst die Reben noch im Fliehen, die auf Feld und Hügel prangen, und mir bringt sein leises Flüstern von dem Freunde tausend Grüße. Eh noch diese Hügel düstern, grüßen mich wohl tausend Küsse. Und so kannst du weiterziehen, diene Freunden und Betrübten, dort, wo hohe Mauern glühen, find ich bald den Vielgeliebten. Ach, die wahre Herzenskunde, Liebeshauch, erfrischtes Leben, wird mir nur aus seinem Munde, kann mir nur sein Atem geben. Dann möchte ich noch sagen, die hohen Mauern hier, von denen hier die Rede ist, das deutet wohl auf das ruinenhafte Heidelberger Schloss hin. Dann aber kam der Oktober, da riss sich Goethe von Heidelberg los, suchte Marianne nicht noch einmal in Frankfurt auf und befand sich körperlich und seelisch krank auf dem Weg nach Thüringen. Marianne litt schwer unter dieser Drängung. Die Witterung hatte sich gewendet und statt des warmen Ostwinds wehte ein feuchter Westwind. Marianne aber lindert ihren Schmerz durch folgendes zweite Gedicht, in welchem sich ihre Seelenlage und das Wetter erneut entsprachen. An den Westwind. Ach, um deine feuchten Schwingen, West, wie sehr ich dich beneide, Denn du kannst ihm Kunde bringen, was ich in der Trennung leide. Die Bewegung deiner Flügel weckt im Busen stille Sehnen. Blumen, Augen, Wald und Hügel stehen bei deinem Hauch in Tränen. Durch dein mildes, sanftes Wehen, doch dein mildes, sanftes Wehen kühlt die wunden Augenlider. Ach, für Leid müsst ich vergehen, hofft ich nicht zu sehen dich wieder. Eile denn zu meinem Lieben, spreche sanft zu seinem Herzen, doch vermeid ihn zu betrüben und verbirg ihm meine Schmerzen. Sag ihm, aber sag's bescheiden, seine Liebe sei mein Leben, freudiges Gefühl von beiden wird mir seine Nähe geben. Zu der es eben dann nicht mehr kam, die Hoffnung sollte vergeblich bleiben. Die Regentropfen wandeln sich im Auge der liebenden Frau zu Tränen. Das Gedicht hat trotzdem einen sanft verhaltenen Charakter. Zwar wurde Goethe vom Haus Willemer, also auch vom alten Willemer persönlich, in den nächsten Jahren weiterhin umworben und eingeladen. Goethe antwortete innig und freundlich, aber es kam zu keiner Begegnung mehr. Allerdings im Dezember 1819 erhielt Marianne das erste gebundene Exemplar des Divan von Goethe zugeschickt. Auch wir müssen nun die gute Marianne für einige Zeit verlassen. Denn ich möchte sie einladen, jetzt mit mir einen kleinen Spaziergang durch die Vielfalt des goethischen Divan zu machen. Am Ende werden wir dann Marianne ja wieder fröhlich wieder begegnen. Nun also einige exemplarische Kostproben auf dem Weg durch den westöstlichen Lustgarten. Das Verständnis der Beispiele soll dabei nicht durch gehäufte orientalische Namen und Begriffe erschwert werden. Ich habe dann solche Gedichte ausgesucht, die dem Ersthörenden am leichtesten verständlich sind. Freud und Leid des Lebens haben ja Ost und West gemeinsam. Auch das Leidvolle aber gehört zur Würze des Lebens. Wenn man Gottes heilenden und tröstenden Hintergedanken durchschaut hat. Programmatisch vertritt diesen Gedanken ein Gedicht aus dem ersten Buch, das ich auch im Rosengarten des Sadi am Anfang gefunden habe. Aber auch Hafiz hat diesen Gedanken behandelt. Im Atemholen sind zweierlei Gnaden, die Luft einziehen, sich ihrer entladen, jenes bedrängt, dieses erfrischt. So wunderbar ist das Leben gemischt. Du danke Gott, wenn er dich presst, und dank ihm, wenn er dich wieder entlässt. Wieder diese Leichtigkeit und Gelassenheit, die das Lesen des Divan so zur Freude machen. Da Hafiz sein Dichterwort öfter ironisch seine Braut genannt hat, stellte Goethe dem Buch Hafiz folgendes Motto voraus. Sei das Wort die Braut genannt, Bräutigam der Geist. Diese Hochzeit hat gekannt, wer Hafizen preist. Hier ist also die Maxime der Weimarer Klassik, dass Gehalt und Gestalt einer Dichtung sich zu entsprechen haben. Bereits vor 500 Jahren zuvor schon von dem Perser Hafiz vertreten worden. Dann lässt sich Goethe in folgenden Dialog mit Hafiz ein. Sich selber nennt er den Dichter. Dichter, Mohammed Shemseddin sage, Warum hat dein Volk das Hehre Hafis dich genannt? Hafis, ich ehre, ich erwidere deine Frage. Weil in glücklichem Gedächtnis des Korans Geweihtvermächtnis unverändert ich verwahre und damit so fromm gebare, dass gemeinen Tages Schlechtnis weder mich noch die berühret, die Propheten Wort und Samen schätzen, wie es sich gebührt. Darum gab man mir den Namen, der Dichter, Hafis, drum so will mir scheinen, möcht ich dir nicht gerne weichen, denn wenn wir wie andere meinen, werden wir den andern gleichen. Und so gleich ich dir vollkommen, der ich unserer heil'gen Bücher herrlich Bild an mich genommen, wie auf jenes Tuch der Tücher sich des Herren Bildnis drückte, mich in stiller Brust erquickte, trotz Verneinung, Hindrung raubens, mit dem heitern Bild des Glaubens. Eine denkwürdige Stelle im ganzen Divan. Und darüber hinaus ein einzigartiges Bekenntnis des alten Goethe zum Christentum und zu sich selbst. Goethe lobt den Perser Hafis, weil er so treu zu seinem religiösen Vermächtnis steht. Wobei nebenbei gesagt Hafis keineswegs wegen des Korans sein liberal-humanes Denken aufgegeben hat. Und Goethe fährt fort, ich gleiche dir vollkommen in meiner Treue zu meinen religiösen Wurzeln. Denn das Bildnis Jesu Christi ist meiner Seele eingeprägt wie einst in das Schweißtuch der Veronika. Wer hätte das Goethe zugetraut? Gerade in dem Moment also, da sich Goethe dem islamischen Orient öffnet, bekräftigt er sein eigenes, das ihm unverlierbar ist. Das ist etwas anderes als die Option für alles Ausländische, weil man das Fremde aus Unlust am eigenen hofiert, wie sich Botho Strauß ausgedrückt hat. Goethe ist eben kein Advocatus der Ideologie der multikulturellen Gesellschaft, wie sie sich manche heute erträumen. Wir haben ja auch schon gesehen, wie sich Goethe gleichzeitig mit der Annäherung an den Osten des Westens versichert, also seiner eigenen Kultur und Existenz. Freilich meint Goethe kein engstirniges, finster, ernstes Christentum, das der Freude am Dasein im Wege stünde. Drum beschließt er ja sein Bekenntnis auch mit der Formel »Das heitere Bild des Glaubens«. Nachzutragen wäre noch, dass das altdeutsche Tafelgemälde Veronika mit dem Schweißtuch in der Sammlung des Sulpice Boissere jeweils in den Jahren 1814 und 15 auf Goethe den größten Eindruck von allen Bildern gemacht hat. 1816 hat er zu diesem Bild sogar eine zutiefst ergriffene Bildbetrachtung geschrieben. Dem Christentum war Goethe besonders in seiner Jugend verbunden und er neigte sich ihm wieder verstärkt im Alter zu. Und dass die Sprache der Bibel seine Dichtersprache allenthalben prägte, ist ohnehin bekannt. Und da muss auch einmal gesagt werden, dass Goethe eben nicht der kalte, arrogante Geheimrat war, als den man ihn heute zu apostrophieren beliebt, sondern ein warmes Herz für Notleidende hatte. Gerade einen Vergleich mit Schiller, der ja gegen Goethe oft ausgespielt wird, kann er gut bestehen. Einer der umfassendsten Goethe-Kenner, Ernst Beutler, der frühere Konservator des Goethe-Hauses in Frankfurt, sagt mit Recht, er war im schönsten Sinn ein wohltätiger Mensch. Dies führt zum nächsten Divan-Gedicht, das aus islamischem und christlichem Geist entsprungen ist. Sie wissen alle, wie wichtig für einen frommen Moslem das Almosengeben ist. Goethe erfuhr das unter anderem aus einem Werk des Ferit Edni Attar, das die Hand des wohltätigen Gebers preist. Also der Titel dieses Gedichtes ist die Hand des wohltätigen Gebers. Der christliche Bezug aber führt uns zu Lavater, dem Freund seiner Jugend, dem Begründer der Physiognomik. Bei seiner Reise in sein Jugendland war Goethe 1814, also im Vorjahr, in das hessische Hünfeld gekommen, wo ein Jahrmarkt war und bettelnde Kinder, die am Gassenrand hockten, ihn an Lavater, seinen Jugendfreund, erinnerten. Der hatte nämlich die Gesten des Gebens und des Nehmens studiert und beschrieben. Kurz, Goethes Gedicht ist eine Huldigung des Gebens und Wohltätigseins. Und es gibt nichts Bezaubernderes als die Dankbarkeit eines notleidenden Kindes. Lieblich ist des Mädchens Blick, der winket. Trinkers Blick ist lieblich, eh er trinket. Gruß des Herrn, der befehlen konnte, Sonnenschein im Herbst, der dich besonnte. Lieblicher als alles dieses habe stets vor Augen, wie sich kleiner Gabe, dürft'ge Hand, so hübsch entgegendränget. Zierlich dankbar, was du reichst, empfänget. Welch ein Blick, ein Gruß, ein sprechend Streben, schau es recht, und du wirst immer geben. Offenbar ein kleines Mädchen wird hier beschenkt. Die Wonne, die dem Geber dabei zuteil wird, wird hier besungen. Aber das war für Goethe nicht bloß ein hübscher poetischer Gedanke. Sein Leben war voll von Beispielen tätiger Nächstenliebe. Zweimal hat er einen Waisenknaben adoptiert und mit pädagogischem Eifer für ihn gesorgt. Wer weiß das heute schon? Da kann es einen schon mit Ingrimm erfüllen, wenn in einigen Fernsehprogrammen schon im Vorfeld des Goethe-Jahres und wiederum im Januar dieses Jahres Goethe verunglimpft worden ist. Auch wenn dies Unsinn war, so hat es doch offenbar Methode. Es ist, als möchte man dem deutschen Volk auch seinen größten Dichter vermiesen. Die Weltgeltung dieser Hauptsäule der deutschen Literatur soll vermutlich gebrochen oder beschädigt werden. Man verstieg sich sogar zu der Behauptung, Goethe sei ein Wegbereiter des Nationalsozialismus gewesen. Aber jene, die solche Exzesse zulassen, sind die Mächtigen unserer Medienwelt. Ich persönlich lehne übrigens auch die gewaltsame Kombination Goethe und Buchenwald ab. Ich halte das für Selbstbefleckung um jeden Preis. Lassen wir Goethe selbst darauf antworten. Er tut es in einem Gedicht aus dem Buch des Unmuts, das uns auch helfen könnte, uns gegen die Gemeinheiten dieser Welt zu wappnen. Wanderers Gemütsruhe. Übers Niederträchtige niemand sich beklage, denn es ist das Mächtige, was man dir auch sage. In dem Schlechten waltet es, sich zu hochgewinne, und mit Rechtem schaltet es ganz nach seinem Sinne. Wanderer, gegen solche Not wolltest du dich sträuben? Wirbelwind und trockenen Kot, lass sie drehen und stäuben. Aber wenden wir uns wieder Erfreulicherem zu. Zum gelassenen Ton, der dem ganzen Divan so viel Leichtigkeit gibt, gehört sicher auch der Humor. Und es ist nun einmal so, dass das Verhältnis von Mann und Frau immer wieder Anlass zu liebevollen Frotzeleien gibt. Grundlage des folgenden Gedichts ist der biblische Schöpfungsbericht und Adam und Eva sind ja Ureltern und Gemeingut von Juden, Christen und Muslimen. Eine Mahnung an die Männer. behandelt die Frauen mit Nachsicht. Aus krummer Rippe ward sie erschaffen. Gott konnte sie nicht ganz gerade machen. Willst du sie biegen? Sie bricht. Lässt du sie ruhig? Sie wird noch krümmer. Du guter Adam, was ist denn schlimmer? Behandelt die Frauen mit Nachsicht. Es ist nicht gut, dass euch eine Rippe bricht. Für solch kleine reizende Gedichte ist das Buch der Liebe eine Fundgrube. Immer geht es um das Thema Frau und Mann. Aus den Liebesepen des Dichters Nizami, das die Schicksale berühmter Liebespaare erzählt, entnahm Goethe folgende aufs Leben zu beziehende Quintessenz. Überschrift Lesebuch. Wunderlichstes Buch der Bücher ist das Buch der Liebe. Aufmerksam hab ich's gelesen. Wenig Blätterfreuden, ganze Hefte Leiden. Einen Abschnitt macht die Trennung. Wiedersehen, ein Kleinkapitel, fragmentarisch. Bände Kummers mit Erklärungen verlängert, endlos, ohne Maß. O Nizami, doch am Ende hast den rechten Weg gefunden. Unauflösliches, wer löst es? Liebende sich wiederfindend. Das sind aber nicht nur Erfahrungen von Liebesromanen. Goethe selbst hat sie natürlich gemacht, wie kein zweiter, und erlitten in seinem wechselvollen Leben der Liebe. Aber schon am Anfang unserer deutschen Literatur ist dieses Thema angestimmt. In einem frühmittelhochdeutschen Wecklied heißt es: Lieb ane Leid mag nicht gesehen. Liebe ohne Leid wäre vermutlich dem Menschen selbst auf die Dauer seicht und schal. Meine verehrten Damen und Herren, in Goethes teilweise frivolen römischen Elegien taucht zum ersten Mal ein Motiv auf, an dem offensichtlich auch der alternde Goethe gefallen fand. Die Haarlocken der Geliebten als Spielzeug in der Hand des Liebhabers. Auch im Divan hat er es behandelt, dieses Motiv, sogar in 3 Gedichten. Das muss ihm schon sehr gefallen haben. Und siehe da, schon vor Jahrhunderten hatten persische Dichter den reizenden Gegenstand entdeckt, eine neue Gemeinsamkeit Goethes mit ihnen. Das Gedicht hat die Überschrift Versunken. Voll Lockenkraus ein Haupt so rund, und darf ich dann in solchen reichen Haaren mit vollen Händen hin und wieder fahren, da fühl ich mich von Herzensgrund gesund. Und küss ich Stirne, Bogen, Auge, Mund, dann bin ich frisch und immer wieder wund. Der 5 gezackte Kamm, wo soll er stocken? Er kehrt schon wieder zu den Locken. Das Ohr versagt sich nicht im Spiel. Hier ist nicht Fleisch, hier ist nicht Haut, so zart zum Scherz, so Liebe viel. Doch wie man auf dem Köpfchen graut, man wird in solchen reichen Haaren für ewig auf und niederfahren. So hast du, Hafis, auch getan. Wir fangen es von vornen an. Doch dass niemand meine, in solch vergnüglicher und tändelnder Liebeslust erschöpfe sich Goethes Begriff von der Liebe, möchte ich Ihnen nun jenes Gedicht auch vorstellen, das man die Krone des Divan genannt hat. Es lotet wie kein anderes die tiefsten Gründe der Liebe aus. Das Gedicht steht am Schluss des ersten Buches und ist betitelt »Selige Sehnsucht«. Dazu folgende Vorbemerkung. Es gibt ein Mysterium, das nur wenigen bewusst ist. Die tiefste Erfüllung der Liebe ist die totale Hingabe bis zur Selbstentäußerung. Eigentlich ist diese auch ein Inbegriff der Zeugung. Neues Leben zu schaffen, das sich einmal an die Stelle des Zeugenden stellen wird. Die Kerze ist seit jeher Symbol der selbstlosen Hingabe für andere. Bei den Arabern ist es auch die Mücke oder der Schmetterling, welche sich vom Kerzenlicht angezogen fühlen und davon nicht ablassen, bis sie von ihm verbrannt werden. Sa'di und auch Hafiz haben Mücke bzw. Schmetterling so reden lassen. Schon früher hatte Goethe in der Ballade »Der Gott und die Bajadere« die Geschichte einer indischen Tempeldirne erzählt, die von einem Gott zur wahren, reinen Liebe bekehrt wird, sich auf dem Scheiterhaufen mit dem Gott endgültig vereinigt und so zu einem neuen und höheren Sein emporwächst. Selige Sehnsucht. Sagt es niemand, nur den Weisen, weil die Menge gleich verhöhnet. Das Lebendige will ich preisen, das nach Flammentod sich sehnet. In der Liebesnächte Kühlung, die dich zeugte, wo du zeugtest, überfällt dich fremde Fühlung, wenn die stille Kerze leuchtet. Nicht mehr bleibest du umfangen in der Finsternis Beschattung und dich reißet neu Verlangen auf zu höherer Begattung. Keine Ferne macht dich schwierig, kommst geflogen und gebannt und zuletzt des Lichts begierig bist du Schmetterling verbrannt. Und solang du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Es wäre schwer, auch wenn ich mir mehr Zeit gönnen könnte, dieses Gedicht auszuschöpfen, seinem Sinngehalt. Ich will nur eine Nutzanwendung vielleicht herausnehmen. Mensch, halte dich für immer neue, für immer neue und höhere Metamorphosen bereit. Sei immer bereit, den alten Menschen aufzugeben und einen neuen einzutauchen. Die Formel stirb und werde, die entspricht natürlich auch, das braucht man fast nicht zu sagen, vollkommen der christlichen Erlösungstheologie. Nun aber zum Buch der Sprüche. Meine verehrten Zuhörer, viele Lesefrüchte hat Goethe in diesem Buch der Sprüche gesammelt. Vornehmlich im Winter 1814-15 hatte er sich einen breiten Hintergrund des altpersischen Denkens angeeignet. Manch dunkler Spruch bedarf der Meditation. Oft handelt es sich um Zweizeiler. Goethes dem Werk beigefügten Noten und Abhandlungen geben mitunter hilfreiche Auskunft. Im Ganzen halten sich Optimismus und Pessimismus in diesen Sprüchen die Waage, wie eben das richtige Leben ist. Ich möchte Ihnen einige Sprüche vorstellen und sicherlich kennen Sie auch den einen oder anderen Spruch. Noch ist es Tag, da rühre sich der Mann. Die Nacht tritt ein, wo niemand wirken kann. Natürlich könnte man hier Tag und Nacht auch mit Leben und Tod, mit Gesundheit und Krankheit ersetzen. Oder vom heutigen Tag, von heutiger Nacht verlange nichts, als was die gestrigen gebracht. Die realistische Einstellung zum Leben, es wird nichts von selber gut. Getretener Quark wird breit, nicht stark. Wer hätte gedacht, dass das im westöstlichen Divan stand? Suleika spricht, der Spiegel sagt mir, ich bin schön. Ihr sagt, zu altern sei auch mein Geschick. Vor Gott muss alles ewig stehen. In mir liebt ihn für diesen Augenblick. Das erinnert an ein Wort des Geschichtsschreibers Ranke, der gesagt hat, dass jede Zeit unmittelbar zu Gott ist. Jede Zeit muss aus sich selber erklärt werden, interpretiert werden. Es geht nicht an, aus einer späteren Zeit, eine frühere Zeit zu interpretieren. Wofür ich Allah höchlich danke, dass er Leiden und Wissen getrennt. Verzweifeln müsste jeder Kranke, das Übel kennend, wie der Arzt es kennt. Also das ist eine Absicht an den ungebremsten Forscherdrang. Manches ist besser, es bleibt im Geheimen, heißt das. Das erinnert an Schiller, der gesagt hat, und der Mensch versuche die Götter nicht und begehre nimmer und nimmer zu schauen, was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen. Wenn man auch nach Mekka triebe Christus Esel, wird er nicht dadurch besser abgericht, sondern stets ein Esel bliebe. Das frappiert ja erstens einmal daran, dass da hier Christliches mit Muslimischem zusammengetan ist. Aber ich meine, für unsere Zeit, wo so vieles entartet ist, ist es eine gewisse Hoffnung, wenn man hört, die Natur lässt sich letzten Endes nicht ausrotten. Pessimistisch ist natürlich der Gedanke, auch die Dummheit lässt sich nicht ausrotten bei einem Esel. Was schmückst du die eine Hand denn nun weit mehr als ihr gebühret? Also so wird zu einer der beiden Hände gesprochen. Was schmückst du die eine Hand denn nun weit mehr als ihr gebühret? Diese antwortete, was sollte denn die Linke tun, wenn sie die Rechte nicht zierte? Das ist ein tief philosophischer Gedanke, geht auf aristotelisches Denken zurück, der gesagt hat, zu jeder Zeit und in jedem System, in jedem Staat wird es Dienende und Herrschende geben müssen. Und alles andere, das ist Verdummung. Und nun noch zum kürzesten Buch, dem Buch Timur. Vergleich zu den anderen Büchern auffällig kurz. Ursprünglich hatte Goethe dieses Buch als Zentrum und Höhepunkt der Divan-Dichtung vorgesehen. Das ist eine interessante Geschichte, die uns zu Napoleon führt. Die Nachricht von Napoleons schwerer Niederlage im russischen Winter hatte in Europa gleich Hoffnungen auf die baldige Befreiung vom französischen Joch geweckt. Noch vor der Leipziger Schlacht und erst recht nachher waren namhafte Männer, ja sogar Monarchen, wie der Kaiser von Österreich, an Goethe herangetreten, er möge dem deutschen Volk ein Befreiungsepos schenken. Gewissermaßen eine Fortsetzung des Versepos Hermann und Dorothea, das in Hexametern geschrieben war. Aber offenbar wollte sich der Dichter nicht in den Dienst eines deutschen Nationalismus nehmen lassen. Auch war für ihn die Zeit des epischen Hexameters, des homerischen Hexameters vorbei. Als er nun schon mit dem Divan beschäftigt war, bekam er im Winter 1814 ein merkwürdiges Buch in die Hand. Ein in Latein geschriebenes Buch von einem englischen Orientalisten, William Jones. Dieses Buch enthielt eine Art persische Poetik mit Poesiebeispielen. Darin fand Goethe eine persische Legende über das jähe Ende des asiatischen Eroberers Timur und das Scheitern seines letzten Feldzugs, eines Winterkriegs gegen China. Sie ahnen vielleicht schon etwas. Dieses Scheitern trat ein, bevor der Krieg richtig begann. Sofort war ihm die weltgeschichtliche Parallele Timur-Napoleon klar. Timur hatte unter furchtbarsten Gräueln Vorder- und Zentralasien erobert. Herrschaft bedeutete für ihn die Ausrottung der Unterworfenen. Im Jahre 1405 starb er unter der Einwirkung eines harten Winters, als er auch schon nicht mehr jung war. Sein Drang nach Osten fand damit sein Ende. In der persischen Quelle von Jones sucht nun der personifizierte Winter. Man könnte auch sagen, der Wintergott, den Eroberer auf und macht ihm klar, dass er der Winter der noch stärkere Gewalthaber sei. Wörtlich heißt es da, also jetzt aus dem Lateinischen direkt übersetzt, der Wintergott umgab Timurs Leute mit seinen heftigen Stürmen und jagte zwischen sie, staubaufwirbelnd, seinen Atem. Seinen Froststürmen gab er Gewalt über sie und stieg hinab vor Timurs Kriegsrat, schrie ihn an und sprach, langsam, unseliger, und sachte sei dein Schritt. Rechtloser, wie lange noch willst du die Menschen mit deinem Feuer verbrennen, mit deiner Glut und Hitze die Eingeweide ausdörren? Bist du ein Geist aus der Unterwelt? Ich bin es auch. Gestirne des Unglücks, Mars und Saturn, stehen in unheilvoller Konstellation. Wenn du die Seelen tötest und die Welt erstarren machst, meine kalten Winde sind noch eisiger als du. Und wenn in deinen Völkern Krieger sind, die die Gläubigen mit Martern quälen, vertreiben und durchbohren, in meinen Wintertagen ist, so wahr mir Gott hilft, etwas, was noch mehr quält und durchbohrt. Und bei Gott, dir schenke ich nichts. Goethes Buch Timur ist fast gänzlich mit dieser Rede ausgefüllt. Er hat diese Rede fast wörtlich übernommen. Nur durch Rhythmisierung und kühne Wortprägungen macht er Poesie aus der lateinischen Vorlage. Aufstieg, Herrschaft und Untergang eines Tyrannen werden dem Leser vorgestellt. Und jeder weiß, dass alles auf Napoleon und seine in Schnee und Eis erstarrte Armee gemünzt ist. Einige Zeilen, wie das bei Goethe klingt. Mars, du bist, ich bin Saturnus, übeltätige Gestirne, im Verein die Schrecklichsten. Tötest du die Seele, kältest du den Luftkreis, meine Lüfte sind noch kälter, als du sein kannst. Das Thema Timur wollte Goethe zunächst durch weitere Beiträge noch anfüllen. Er wollte dem Buch Timur Gewicht geben in seinem Divan. Noch im Februar, als er das Hauptgewicht der Dichtung bereits mit einem anderen Thema besetzt hatte, schrieb er über sein Buch Timur: Es umfasst ungeheure Weltbegebenheiten, wie in einem Spiegel auf, worin wir zu Trost und Untrost den Widerschein eigener Symbole erblicken. Das heißt wohl, Trost sollte es dem Leser sein, dass den Tyrannen der Untergang bereitet ist. Untrost, weil die Weltgeschichte immer wieder neue und ähnliche Ungeheuer hervorbringt. Wer denkt da von uns Heutigen nicht an jenen gewissenlosen Unhold unseres Jahrhunderts, den der sogenannte General Winter in Russland kurz vor Moskau erstmals in die Schranken verwiesen hat und der dann an der Wolga endgültig seine Armee und den Krieg verloren hat. Dies zu erleben, ist Goethe allerdings erspart geblieben. Meine Damen und Herren, als die Lichtgestalt Marianne von Willemer ins Leben Goethes eintrat, geriet Timur in den Schatten und sein Buch blieb unvollendet. Die Persönlichkeit Mariannes gibt uns nicht wenige Rätsel auf. Was war der eigentliche Grund des Entzückens, mit dem sie von Anfang an die Frankfurter in ihren Bann schlug? Schon Goethes Mutter, die Frau Rath, war von dem Wiener Mädel, der zierlichen Ballettöse, hingerissen. Und der noch knabenhafte Brentano war in die 14-Jährige verknallt. Es liegt nahe, dass in Brentanos Novelle Gockel, Hinkel und Gackeleia die viel bewunderte Kunstfigur eine Reminiszenz der gewandten Tänzerin war. Als der alternde Willemer sie zur Frau nahm, da war sie 28 Jahre alt, da war Brentano wütend und unterschob dem Alten unsaubere Motive. Sie selbst kokettierte 1814 in Briefen an Goethe mit ihrer kleinen Statur. Goethe nannte sie damals die liebe Kleine. Im Oktober 1814, als sie noch nicht die unsterblich geliebte Suleika war, schrieb sie ihm zu Frankfurt in sein Stammbuch: Zu den Kleinen zähl ich mich, liebe Kleine nennst du mich. Willst du immer mich so heißen, werd dich stets mich glücklich preisen. Bleibe gern mein Leben lang, lang wie breit und breit wie lang. Und dazu die zweite Strophe. Als den Größten kennt man dich, als den Besten ehrt man dich. Sieht man dich, muss man dich lieben, wärst du nur bei uns geblieben. Ohne dich scheint uns die Zeit breit wie lang und lang wie breit. Es kommen dann noch zwei andere Strophen, immer mit diesem Refrain. Und Jakob Willemer schreibt dann im Dezember 1814 humorvoll an Goethe: Meine Frau will, seitdem sie von Ihnen die Kleine genannt worden, durchaus nicht mehr wachsen. Es wäre denn in ihrem Herzen. Im Jahr darauf aber wird Marianne, die inzwischen zur gelehrigen Schülerin der Orientalistik geworden ist, den Wiedehopf, den persischen Hutthut, der dort die Funktion eines Liebesboten hat, zu ihrem Vertrauten erheben. Und auch Goethe geht darauf ein und bedient sich von da an dieser Chiffre. Hutthut, sagte ich, fürwahr, ein schöner Vogel bist du. Eile doch, Wiedehopf, eile der Geliebten zu verkünden, dass ich ihr ewig angehöre. Hast du doch auch zwischen Salomo und Sabas Königin ehemals den Kuppler gemacht. Woher aber hat Marianne die plötzlich ausbrechende Begabung zur Poesie, zum poetischen Rhythmus, zu den Feinheiten literarischen Geschmacks, zur Einfühlung in die goethische Lyrik, zur schöpferischen Interpretation? Und wer gab ihr den beträchtlichen Bildungshintergrund? In der klassischen Walpurgisnacht von Faust II vernimmt die antike Helena erstmals den Wohlklang deutscher Reimdichtung. In der ganzen antiken Literatur gibt es ja den Reim nicht. Da fragt sie den Titelhelden Faust entzückt: So sagt mir doch, wie spreche ich auch so schön? Darauf Faust: Das ist gar leicht, es muss von Herzen gehen. Von Herzen, das war auch die natürliche Methode der dichtenden Marianne. Wir haben aber ausgenommen die zwei Gedichte, die ich schon vorgelesen habe, an den Ostwind und an den Westwind, keine genaue Kenntnis, wie weit ihr Anteil in den durchweg herrlichen Gedichten des Buches Sulaika geht. So hoch ist die Qualität ihrer Verse. Eigentlich hätte sich Goethe als der Geliebte Sulaikas im Buch Sulaika Yusuf nennen müssen, die arabische Form von Josef. Denn Yusuf und Sulaika sind eines der klassischen Liebespaare der persischen Literatur. Aber er zieht für sich den Namen Hatem vor. Das heißt angeblich der sich Verschenkende oder der dem Gegenliebe geschenkt wird. Außerdem ist Hatem der Name zweier berühmter Dichter. Am Eingang des Buches bekennt er, immer noch Goethe, dass die jugendschöne Sulaika ihn, den viel Älteren, auserwählt hat. Dass Sulaika von Yusuf entzückt war, ist keine Kunst. Er war jung, Jugend hat Gunst, er war schön, sie sagen, zum Entzücken. Schön war sie, konnten einander beglücken. Aber dass du, die so lange mir erharrt war, feurige Jugendblicke mir schickst, jetzt mich liebst, mich später beglückst, das sollen meine Lieder preisen, sollst mir ewig Sulaika heißen. Und dann beginnt Hatem seinen ersten Dialog mit Sulaika. Hatem. Nicht Gelegenheit macht Diebe, sie ist selbst der größte Dieb, denn sie stahl den Rest der Liebe, die mir noch im Herzen blieb. Dir hat sie ihn übergeben, meines Lebens Vollgewinn, dass ich nun verarmt mein Leben nur von dir gewärtig bin. Doch ich fühle schon Erbarmen im Karfunkel deines Blicks und erfreu in deinen Armen mich erneuerten Geschicks. Sulaika antwortet darauf: Hoch beglückt in deiner Liebe, schelt ich nicht Gelegenheit, ward sie auch an dir zum Diebe, wie mich solch ein Raub erfreut. Und wozu denn auch berauben, gib dich mir aus freier Wahl, gar zu gerne möcht ich glauben, ja, ich bin's, die dich bestahl. Was so willig du gegeben, bringt dir herrlichen Gewinn. Meine Ruh, mein reiches Leben, geb ich freudig, nimm es hin. Scherze nicht, nichts von Verarmen. Macht uns nicht die Liebe reich? Halt ich dich in meinen Armen, jedem Glück ist meines gleich. Die Geliebte nimmt also liebevoll dem liebenden Mann endgültig die Hemmungen. Und bald schon ist man zum nächsten Liebesdialog bereit. Sulaika hatte einen Traum, den Hatem ihr deuten soll. Als ich auf dem Euphrat schiffte, streifte sich der goldene Ring Finger ab in Wasserklüfte, den ich jüngst von dir empfing. Also träumt ich. Morgenröte blitzt ins Auge durch den Baum. Sag, Poete, sag, Prophete, was bedeutet dieser Traum? Und Hatem antwortet: Dies zu deuten bin erbötig. Hab ich dir nicht oft erzählt, wie der Doge von Venedig mit dem Meere sich vermählt? So von deinen Fingergliedern fiel der Ring dem Euphrat zu. Ach, zu tausend Himmelsliedern, süßer Traum, begeisterst du. Mich, der von den Indostanen streifte bis Damaskus hin und mit neuen Karawanen bis ans Rote Meer zu ziehen, mich vermählst du deinem Flusse, der Terrasse, diesem Hain. Hier soll bis zum letzten Kusse dir mein Geist gewidmet sein. Hatem alias Goethe will also ganz in den fiktiven Lebenskreis Sulaikas eintauchen. Seine Liebe zu Suleika ist gesteigertes Leben, überirdisches Glückgefühl und bleibt dennoch dichterische Fiktion. Immer wieder wird er sich schmerzlich der Kluft zwischen beiden Welten, der geistig-künstlerischen und der realen, bewusst. Marianne wollte das am Ende nicht recht wahrhaben. Und deshalb kam für sie die Trennung überraschender und war schwerer zu begreifen. Goethe war nicht nur der Zauberer und Erwecker einer höheren Welt. Er war zugleich der Wissende und Weise. Sein Ihnen schon bekanntes Gedicht Lesebuch sieht den Abschied als notwendige Komponente der Liebe, hegt aber auch die Hoffnung auf ein reales Wiedersehen. Von mehreren Zeugen wird berichtet, Goethe sei auf der Gerbermühle bei Dichterlesungen vor geselligem Kreis mitunter von plötzlicher Rührung überwältigt worden. Seine Stimme habe gestockt und Tränen seien ihm in die Augen getreten. Die Vergänglichkeit des Liebesglücks war ihm eine vielfältige Erfahrung und er fühlte, dass sie ihm wieder bevorstünde. Das Buch Suleika ist wie eine Truhe voll kostbarer Edelsteine. Auch Perlen der Wehmut sind darunter. Ich kann Ihnen diese Schatztruhe nur zur häuslichen Lektüre empfehlen. Hier in unserem engen zeitlichen Raum reicht es nur noch zu zweien solcher Kostbarkeiten. Zu einer Ode, die Suleika in den Mund gelegt ist und einer anderen, die Hatem spricht. Suleika, nimmer will ich dich verlieren. Liebe gibt der Liebe Kraft. Magst du meine Jugend zieren mit gewaltiger Leidenschaft? Ach, wie schmeichelt's meinem Triebe, wenn man meinen Dichter preist. Denn das Leben ist die Liebe und des Lebens Leben Geist. Und dann noch ein kurzes Hatem-Gedicht. Lass deinen süßen Rubinmund Zudringlichkeiten nicht verfluchen. Was hat Liebesschmerz andern Grund, als seine Heilung zu suchen? Meine lieben Zuhörer, Sie haben gesehen, unser Dichter hat sich und die Geliebte seines wieder jugendlich gewordenen Herzens in den zauberhaften Orient versetzt, zu den Palmen, zu den Brunnen persischer Gärten, zu Moscheen und Minaretten, aber auch an den Rand der Wüste, zu Kamelen und Beduinenzelten. Er hat sich und die Freundin in die langen, lockeren Gewänder des alten Persiens gekleidet, sein Haupt mit dem Tullband umwinden lassen und Suleika mit Rosen geschmückt. Niemand wird glauben, dass Goethes poetischer Orient jemals der reale Alltag im Orient gewesen ist. Und ebenso wenig war die menschenfreundliche, humane, meist heitere Atmosphäre und Gedankenwelt des Divan die Wirklichkeit des Nahen und Mittleren Ostens. Hat am Ende Goethe gar Abstriche von der abendländisch-deutschen Kultur, die er bis 1814 pflegte, gemacht und ist gar multikulturell geworden? Ganz bestimmt nicht. Goethe blieb sich treu. Er behielt die Elemente jenes Denkens und Fühlens bei, welche ihn immer kennzeichneten. Alles Östliche war ihm lediglich für kurze Zeit Verkleidung. Verkleidung und Mummenschanz hat er seit seiner Kindheit geliebt. Und der Dichter hat mit Vorliebe sein Dichten und Denken durch Verkleidung verfremdet. Ob er nun durch den Mund Iphigenies oder Fausts oder des Ritters mit der eisernen Hand sprach. Immer war er der Männliche und Empfindsame. der Aufklärer und Humanist, der Kenner dämonischer Kräfte, der Naturforscher und Kenner der weiblichen Seele. Und alle Stadien der Liebe bis hin zu ihrer höchsten und reinsten Form waren ihm bewusst. Das ewig Weibliche zog ihn auch im westöstlichen Divan hinein. In der von ihm heiß geliebten Zauberflöte, jener Oper, die er 82 Mal im Weimarer Theater aufführte, heißt es ja, denn Mann und Weib und Mann reichen an die Gottheit an. Goethes bzw. Hartems beglückende Liebe zu Sulaika erhöht sich im Finale des Werkes. Im Buch des Paradieses, in die göttliche Sphäre, ähnlich wie in der Schlussszene von Faust 2, die Liebe von Faust und Gretchen zur höchsten Apotheose gesteigert wird. Das muslimische Paradies ist laut Koran der Bestimmungsort aller Gerechten. Himmlische Jungfrauen, die Huris, spenden ihnen dort in alle Ewigkeit den Liebeslohn. Nach Goethes Auffassung aber ist dieses Paradies der Liebe auch der Ort der Versöhnung für alle Religionen. Das ist natürlich seine eigenste Zutat gewesen. Freilich, nur von 4 Frauen will Goethe mit Gewissheit sagen, dass sie schon jetzt der Kanonisierung des Paradieses würdig sind. Es sind dies erstens natürlich Sulaika. Die Sulaika der altpersischen Dichtung, die ebenso natürlich zu identifizieren ist mit Goethes Sulaika. Zweitens, und hier staune man, Maria, die Mutter des Erlösers und Heilands. Und erst drittens, die erste Gattin Mohammeds, Khadija hieß die, mit der Mohammed 24 Jahre in treuer Einehe lebte. Erst nachher, nach ihrem Tod, ging er zur Vielweiberei über. Und viertens, Fatima, Mohammeds Tochter und die Gattin Alis, der eigentlich der Ahnherr der Schiiten ist. Und ganz überraschend wird nun doch diesen heiligen Frauen auf raffinierte Weise in den letzten 3 Zeilen des Gedichtes, das von diesen 4 Frauen spricht, noch ein Mann, quasi zur Unterhaltung, zugesellt. Nun, wer war dieser Mann wohl? Natürlich Hatem. Das heißt, Goethe selbst darf sich auch diesen Frauen zugesellen. Er darf nämlich als der größte Lobredner dieser Frauen nun mit ihnen im Garten des Paradieses lustwandeln. Und dieses Gedicht soll also das Ende meines Vortrags bedeuten. Auserwählte Frauen. Frauen sollen nichts verlieren, reiner Treue ziemt zu hoffen. Doch wir wissen nur von 4, die alldort schon eingetroffen. Erst Sulaika, Erdensonne, gegen Yusuf ganz Begierde, nun des Paradieses Wonne, glänzt sie der Entsagung Zierde. Dann die Allgebenedeite, die den Heiden heil geboren und getäuscht in bitterem Leide sah den Sohn am Kreuz verloren. Mahoms Gattin auch, sie baute Wohlfahrt ihm und Herrlichkeiten und empfahl bei Lebenszeiten einen Gott und eine Traute. Kommt Fatima dann, die Holde, Tochter, Gattin Sonderfehle, englisch allerreinsten Seele in dem Leib von Honiggolde. Diese finden wir alldorten. Und wer Frauenlob gepriesen, der verdient an ewigen Orten Lust zu wandeln, wohl mit diesen. Ich möchte nur noch hinzufügen, in einem anderen Gedicht beschreibt uns Goethe auch, wie er das in der Ewigkeit, das Zusammensein mit Zuleika sich vorstellt. Er möchte nur ewig ihre Finger zählen. Und mit dieser Bemerkung haben sie endgültig den Beweis, wie rein die Liebe Goethes zu Zuleika war. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.